So, jetzt nochmal guten Tag und offenbar ist das Mikrofon technisch wieder schon ein bisschen fortschrittlicher geworden hier. Wir machen ganz normal weiter. Zunächst mal mit ein paar Modifikationen von Funktionen, von Graphen. Ich muss das irgendwie vor das Gesicht halten. Wie hieß das noch? Ja, und das ist im Wesentlichen der Übergang zu Stauchungen, Streckungen, Spreizungen und so weiter. Und ich nehme immer eine reellwertige Funktion. Und dann kann ich damit verschiedene Sachen machen. Ach so, die Funktion soll immer so aussehen. So etwa. Wenn ich dann übergehe zu c mal f von x, ja, dann passiert Folgendes. Abhängig davon, wie das c aussieht, für c größer als 1, ich muss das Mikrofon vor den Mund halten. Ups, ich mal es mal so hin. Ja, c größer als 1 bedeutet, ich vergrößere das hier um den Faktor c und entsprechend alles andere. Also kriege ich sowas hier. Ups. Da muss ein bisschen höher noch. So. Also eine senkrechte Dehnung. Ja, wenn ich c kleiner als 1 mache, ja, dann wird alles runtergedrückt, kriege ich eine senkrechte Stauchung. Und wenn ich c kleiner 0 habe, kippt es das auch noch um, also dreht es das um, kriege ich also zusätzlich eine Spiegelung und dann kriege ich halt sowas hier. Und das entspräche etwa der Änderung der Einheit auf der Achse, wo die Funktionswerte eingenommen werden. Also wenn ich zum Beispiel Entfernungen nicht mehr in Metern wie hier angebe, sondern in Dezimetern, wie da, kriege ich halt entsprechend eine größere Werte, beziehungsweise wenn ich es in Millimetern angebe, Entschuldigung, nicht Millimeter, sondern in 100 Metern oder Kilometern, wird es gestaucht. Ja, das nächste ist, ich addiere einfach eine Konstante, das gibt nur eine senkrechte Verschiebung. Ja, natürlich nach oben, wenn b größer 0 ist. Und nach unten, wenn b kleiner 0 ist. Das hier wäre dann zum Beispiel gerade der Fall, wo ich die Funktion verschoben habe um minus f von 0. So, das dritte ist, dass da oben die ersten beiden waren sozusagen Veränderungen der y-Achse, also Dehnung bzw. Stauchung, Spiegelung bzw. Verschieben. So, jetzt kommen Änderungen sozusagen der x-Achse. Das gibt mir eine waagerechte Verschiebung. Ja, und zwar nach rechts, wenn x0 größer 0 ist. Also ich... Also ich habe die gesamte Funktion einfach ein Stück dahin geschoben. Beziehungsweise nach links. Für x kleiner 0. So, und da muss man immer so ein bisschen aufpassen mit dem Vorzeichen hier. Also hier steht x minus x0. Wenn ich x plus x0 schreiben würde, ja, würde sich das hier mit rechts und links gerade umdrehen. Und das muss man sich regelmäßig, also wer es nicht sofort sieht, denn doch immer wieder vergegenwärtigen. Wenn ich hier x0 nach rechts geschoben habe, dann ist x minus x0 ist ja gleich 0, dann wenn x gleich x0 ist. Das heißt, es fängt bei x gleich x0 sozusagen an, das was vorher bei 0 angefangen hat. So, da kann man sich vertun. Aber es gibt nur zwei Möglichkeiten, sich zu vertun, oder nur eine eigentlich. Gut, und dann noch das, was da oben der Stauchung der y-Achse entsprach, gibt x geht über nach f von d mal x. Ich nehme ein Vielfaches. Gibt eine waagerechte Stauchung. Ja, natürlich okay, waagerechte Stauchung, wenn ich d größer als 1 mache, dann durchläuft mein f von d mal x dieses Stückchen hier einfach schneller. So sieht es dann ungefähr aus. Und Streckung oder Dehnung. Zwischen 0 und 1, das entspreche, Moment, ich markiere das mal farbig. Ich laufe langsamer durch. Und ebenso wie im Fall 1 kriege ich zusätzlich eine Spiegelung, aber jetzt an der anderen Achse, sobald ich d kleiner als 0 nehme. für d gleich minus 1 etwa würde ich das hier kriegen. Also bis auf zeichnerische Ungenauigkeiten. Richtig, ja. Also das heißt, wenn ich es negativ mache, dann drehe ich es einmal um und wenn es kleiner ist als minus 1, dann vergrößert es den Graphen und wenn es zwischen 0 und minus 1 ist, dann verkleinert es den Graphen. Also das, man kann es am Betrag ziemlich gut festmachen. So, das ist jetzt überhaupt kein Tiefsinn, sondern es ist einfach nur Mitteilung. Allerdings kann man diese Methoden sehr schön verwenden, um unspektakuläre Graphen sehr interessant aussehen zu lassen. Und das wird gerade in der Werbung durchaus auch häufiger mal gemacht. So, jetzt. Man darf sich also von irgendwelchen Graphen, die imposant aussehen, nicht unbedingt beeindrucken lassen, sondern man kann sie durchaus auch glätten mit dieser Methode. So, jetzt so viel dazu allgemein. Jetzt kommt noch mal Abschnitt Exponentialfunktion. Und das geht wie folgt. Ich nehme eine reelle Zahl x, x aus R, und setze... Ja, wir hatten ja schon gesagt, dass man Funktionen addieren kann und wir hatten x hoch n und x hoch m und solche Sachen betrachtet. Wir können x hoch n und x hoch m addieren. Und für die Exponentialfunktion machen wir jetzt genau das. Wir nehmen halt 1 plus x hoch 2 halbe plus x hoch 3 durch 3 mal 2 mal 2 plus x hoch 4 durch 4 mal 3 mal 2 und so weiter. Oder umgeschrieben als Summe n gleich 0 bis unendlich x hoch n geteilt durch n Fakultät. Wobei die Fakultät gerade die Multiplikation der Zahl mit der Zahl kleiner 1, mit der Zahl kleiner 2, mit der Zahl und so weiter ist, also n Fakultät n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter mal 1. Was flackert denn da? Unter der Summe, hier steht n gleich 0. Also nichts Spektakuläres. Und außerdem ist, man setzt 0 Fakultät gleich 1. Also das ist einfach eine Setzung. So, jetzt wische ich. So, jetzt ist natürlich ein bisschen ein Problem, diese Summe bis unendlich. Richtig hinschreiben kann man das natürlich nie, jedenfalls nicht, wenn man anfängt, das auszurechnen. Und der Witz ist jetzt, dass in der Formel, die da oben steht, ich nehme ein festes x, irgendein x, mache diese Prozedur, die da steht, ich addiere immer höhere Potenzen geteilt durch Fakultäten und was passiert ist, dass dieses immer mehr Addieren, das pendelt sich bei einem Wert ein. Also es konvergiert. Grenzwert von dieser Summe ist x von x. Und speziell für x gleich 1 konvergiert es auch, also geht es gegen eine Zahl, kriege ich halt 1 plus, was kommt als nächstes? 1, nicht? plus 1/2 plus 1 durch 3 mal 2 und so weiter. Das ist also Summe 1 durch n Fakultät, n gleich 0 bis unendlich. Und was da passiert ist, wenn hier die 1 ist, da die 2 ist, da die 3 ist, ja, dann gibt mir das Stück für Stück Zahlen. Und diese Zahlen, die da entstehen, die machen Folgendes. Die erste ist 1, die zweite ist 2, die dritte ist 2,5. Die nächste ist, was weiß ich, will ich nicht ausrechnen. Und jedenfalls gibt es mehr und mehr Zahlen. Und die laufen alle gegen einen Wert, der hier ungefähr ist. Und dieser Wert ist gleich 2,71 und so weiter. Und der kriegt den Namen E, die Euler-Zahl. Oder Eulersche Zahl. Gut, die ist ja relativ natürlich auf diese Art und Weise entstanden. Sie ist ansonsten nicht spektakulär, nicht? Ist so ähnlich wie Pi. Und man kriegt verschiedene andere Charakterisierungen. Und man kann sich lange damit beschäftigen. Zum Beispiel angenommen, ich nehme 1 plus 1 durch n. So, und lass jetzt die natürlichen Zahlen durchlaufen. Also 1 plus 1, 1 plus 1,5, 1 plus 1 Drittel, 1 plus 1 Viertel und so weiter. Was passiert ist, dass dieses Ding, was hier steht, immer dicht an 1 rankommt. Jetzt mache ich aber etwas anderes. Jetzt mache ich hoch n. Und wenn ich irgendeine positive Zahl hier stehen hätte, die fest ist, und dann hoch n machen würde, würde dieses hoch n bewirken, dass diese Zahl gegen unendlich geht. Also irgendwas, was größer ist als 1. So, jetzt haben wir also zwei Effekte, die gegeneinander wirken. Einmal geht das immer dichter gegen 1, wird immer kleiner. Zum anderen nehme ich immer mehr Potenzen. So, wer gewinnt? Keiner. Was passiert ist, dass das hier, wenn n gegen unendlich geht, also wenn ich n immer größer mache, auch gegen diese Eulersche Zahl e geht. Und dieser Konstruktion von E und diese Konstruktion von E haben nicht so richtig auf den ersten Blick viel miteinander zu tun. Gut, es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Wir benutzen jetzt nur diese hier. Und eine Besonderheit der E-Funktion ist, der Exponentialfunktion, exp von x plus y ist das gleiche wie exp von x mal exp von y. Das ist nicht völlig offensichtlich. Das muss man sich überlegen, dass das tatsächlich der Fall ist. Das trifft zu für alle x und y. Sogar negative, also alle. Und das ist was, was diese Exponentialfunktion auszeichnet. Und noch eine andere Sache. Und insbesondere ja, wenn ich jetzt die Exponentialfunktion in irgendeinem n auswerte, dann kann ich das n ja schreiben als 1 plus 1 plus 1 plus 1 n mal. Diese Formel benutzen, n mal, kriege ich halt raus, dass dann das gleiche rauskommt wie e mal e mal e mal e n mal. Und das ist dann e hoch n, wie man es kennt. Und Ja, das geht also für alle natürlichen Zahlen und man kann sich mit wenig Aufwand, nicht so schlimmem Aufwand überlegen, dass es auch für rational, also für Brüche gilt, für rationale Zahlen. Und darum schreibt man halt auch anstelle von x von x e hoch x. So, und damit hätten wir dann dieses e hoch x jedenfalls nicht nur für sowas, wo man es leicht sieht, nicht nur für Wurzeln, also rationale Zahlen x, sondern für alle x definiert, und zwar über diese Setzung, die da oben steht. Ja, e hoch 0 oder Exponentialfunktion von 0. Ja, jede Zahl hoch 0 ist 1. Das ist auch stimmig und schlüssig, denn wenn ich hier x gleich 0 einsetze in dieser Gleichung da oben, in der Summe, ja, dann steht nur für n gleich 0, x hoch 0 durch 0 Fakultät, das ist 1. Und dann steht 0 hoch 1 plus 0 hoch 2 plus 0 hoch 3 und so weiter. Also steht tatsächlich nur 1 da, wenn ich 0 einsetze. Ja, e hoch x minus x steht da oben ja drüber, das ist ja e hoch 0 und das ist ja gleich 1. Das ist das gleiche wie e hoch x mal e hoch minus x. Weil ich ja x minus x schreiben kann als x plus minus x. Und aus diesem Grund kriege ich e hoch x ist eine Zahl, e hoch minus x ist auch eine Zahl. Und die beiden multipliziert geben 1, also folgt, dass e hoch minus x ist das gleiche wie 1 durch e hoch x. So, weiter hat man ich male jetzt die Funktion e hoch x hin und hangel mich da hoch. Also, zunächst mal ist e hoch 0 gleich 1. So, und ich male es mal blau. E hoch x steht jetzt zum Schluss hier. Dann ist es so, dass die Funktion, die hier steht, wenn ich irgendeine Zahl x größer als 0 einsetze, dann addiere ich was größer 0, was noch was größer 0, noch was größer 0, noch was größer 0. Ich addiere also immer mehr. Das heißt, e hoch x oder x von x ist für x positiv auf jeden Fall größer als 0, weil hier stehen nur Summanden, die größer als 0 sind. Außerdem ist es noch so, dass wenn ich irgendein bestimmtes x nehme und ein anderes x und ein y meinetwegen, so, und das y ist größer als das x, dann addiere ich immer was Größeres, wenn ich das größere y nehme. Also auch das y-Quadrat ist größer als das x-Quadrat und so weiter. Das heißt also, die Funktion ist monoton, sie steigt. Und daraus kann man, also aus dieser Definition, die da steht, oder aus der Formel, kann man schon sehen, dass die Funktion so aussehen muss. Okay, dass sie keine Sprünge hat, sieht man daraus nicht, aber auf jeden Fall muss sie hochgehen, also echt hoch. So, weiter sieht man jetzt, so sieht sie für positives x aus, ich wollte das blau machen. Also, monoton steigend, sogar streng monoton steigend, wenn man will, positiv. So, dann kann man sich überlegen, aus der Formel, die da oben steht, wenn ich negative x habe, also wenn ich hier was links von 0 nehme, ja, der Wert der Funktion hier an dieser Stelle muss gerade 1 dem Wert der Funktion an dieser Stelle sein. 1 durch den Wert. 1 durch den Wert hier Ist aber eine, ja okay, malen kann ich das nicht gut. Es führt aber dazu, dass hier 1 durch dieses hier stehen muss. Ups, so. Das hier ist gleich 1 durch e hoch x, wenn hier minus x ist. Und das heißt, mein Bild wird furchtbar, dass die Funktion, halt, das heißt es noch nicht, ich habe die Monotonie, die ich rechts habe, also rechts ist es monoton steigend, wenn ich hier runter gehe, muss es dementsprechend monoton fallend sein. Weil dieses hier, 1 durch dieses hier, ist kleiner als 1 durch dieses hier. Ich teile ja hier durch einen größeren Wert. Also muss es hier genauso monoton fallend sein. Und das ist, bis auf kleine zeichnerische Ungenauigkeiten, genau das Bild der Exponentialfunktion. Insbesondere, was man nicht sofort sieht, auch für negatives x, wo ich ja addiere 1 plus was Negatives, plus was Positives, plus was Negatives, ist es immer noch positiv. Ja? Ja, okay. Da oben steht, da, was Sie... Okay, ja, also e hoch minus x ist gleich 1 durch e hoch x. Das hatten wir, das glauben Sie. So, jetzt nehme ich hier einen Funktionswert. Ich nehme ein minus x hier, ein negatives x, also Entschuldigung, ich nehme ein positives x und nehme ein minus x. Hier ist x. Okay, das heißt, ich habe hier den Funktionswert f von e hoch x. 1 durch e hoch x sieht also irgendwo hier unten aus. Okay? Also 1 durch e hoch x, das hier ist größer als 1, also ist 1 durch e hoch x kleiner als 1. Ja, und gut, dann muss ich es halt irgendwie hinmalen. Einverstanden? Immer noch nicht, nicht? Okay, nehmen wir mal an, dass e hoch x gleich 17 ist. Nehmen wir mal an, das sei 17 hier, ja? Dann ist e hoch minus x gleich 1 durch e hoch x ist gleich ein Siebzehntel. Ein Siebzehntel, ups, okay, das ist jetzt zeichnerisch nicht so gut, dass 17 nur so wenig über 1 ist, aber ein Siebzehntel ist halt irgendwo hier. Ja, jetzt klarer? Okay, einfach nur 1 durch irgendwas, was größer als 0 ist, ist kleiner als, 1 durch irgendwas, was größer als 1 ist, ist kleiner als 1. Also, monoton steigend, positiv für x größer 0. So, und wegen dieses Zusammenhangs zwischen positiven und negativen Werten auch für x kleiner 0. Ich versuche das Bild jetzt nochmal ein kleines bisschen besser zu malen. Ja, da steht monoton steigend, positiv für x größer gleich 0 und wegen dieser Beziehung, die da oben in weißer Kreide steht, auch für x kleiner 0. So, die Funktion sieht also im Wesentlichen so aus. Ups, bleibt da. X und das ist e hoch x. Und diese gesamten Eigenschaften, die hier stehen von der Funktion, kann man ein Stück weit direkt ablesen aus dieser Formel, aus dieser Formulierung. Plus der Gleichung, die da oben steht, die zugegeben müssen Sie mir glauben. So, jetzt hatten wir ja diese Sorte von Funktionen, die hier so hochgehen, also von dieser Sorte hatten wir etliche, die gesamten Potenzfunktionen sahen ja auch so aus. Frage ist jetzt, wer wächst schneller? Potenzfunktionen oder die E-Funktion? Upsa. Ja, und da gewinnt die E-Funktion. Denn wir hatten schon, dass wenn ich x hoch m nehme und x hoch n und m ist größer als n, also eine größere Potenz wächst schneller als eine kleinere Potenz. Also hatten wir schon x hoch m geteilt durch x hoch n für ja, so wie ich das da hinschreibe, kann ich ja einfach durchteilen. Moment, langsam, ich wollte es gerade andersrum haben. Entschuldigung, ich mache x hoch n hier, x hoch m da, dorthin. Das geht gegen 0. Wenn ich x gegen unendlich gehen lasse, das x hoch m wächst einfach schneller. Ja, ich habe hier einfach 1 durch x hoch m minus n. So, und das gilt auch, wenn ich schreibe jetzt noch was dazu. Wenn ich hier mit dem Alpha multipliziere und hier mit dem Beta multipliziere. Mit festen Konstanten multiplizieren ändert nichts an dieser Eigenschaft, gegen 0 zu konvergieren. Okay, natürlich muss ich Beta ungleich 0 nehmen. Das kann das Vorzeichen verändern. Gut, lasse ich, ist mir egal im Moment. Aber egal, auch wenn ich das Alpha riesig mache und das Beta winzig mache, also das Alpha riesig bedeutet, ich mache das oben groß, das Beta winzig, ich mache das unten klein, also den Bruch insgesamt auch groß, trotzdem gewinnt langfristig das x hoch m. Natürlich, wenn ich ein großes Alpha und ein kleines Beta nehme, dauert es länger, bis das x hoch m überwiegt. Aber insgesamt langfristig setzt es sich einfach durch. So, und jetzt haben wir aber, dass jedes x hoch m in dieser Exponentialfunktion enthalten ist. Jedes x hoch m ist ein Summand hier. Okay, die Koeffizienten hier, diese 1 durch n Fakultät, die werden winzig. Trotzdem haben wir ich nehme jetzt x hoch n und teile durch e hoch x. So, und das e hoch x ist ja x hoch n durch 1 plus x Quadrat plus x plus x plus x Quadrat halbe plus und so weiter. Und dann steht irgendwann x hoch m geteilt durch m Fakultät plus und so weiter. So, jetzt teile ich hier durch eine Zahl für festes x und diese Zahl ist relativ, ja, das ist halt irgendeine Zahl, gut. Und jetzt lasse ich alles weg, was hier steht, außer dem x hoch m. Und dann mache ich das Ganze kleiner, nee, größer, nee, kleiner, Moment, langsam. Halt, nein, das sage ich überhaupt nicht, sondern ich mogel mich jetzt drumherum. Das x hoch m hier, das dominiert. Also, das macht dieses... Aha, langsam. Ja, kleiner gleich. Entschuldigung, hier völlig richtig. Ich muss mich gar nicht drumherum mogeln. Also, nochmal. Ich lasse alles andere außer dem x hoch m weg. Und... dann ist dieses hier, was hier oben steht, natürlich kleiner gleich als diesen hier. So, und das heißt, jetzt habe ich gerade die Situation, die da oben steht. Das geht gegen 0 für x gegen unendlich. So, das heißt, ich habe also etwas, dieses x hoch n. ist nicht ganz einfach, weil die Exponenten sollen halt klein sein. Gut, also der gewinnende Exponent ist hier auf jeden Fall immer das m. Den möchte ich gewinnen lassen. Und ich kann also x hoch n durch e hoch x für x für großes x jedenfalls immer abschätzen durch etwas, was gewinnt, was langfristig gewinnt. Und jetzt kann ich das n so groß machen, wie ich will. Sie erinnern sich vielleicht noch an diese ganzen Bilder, die da waren. So und so und so und so weiter. dieses X hoch n wird sehr groß. Und zunächst ist es durchaus so, dass es das E hoch x überwiegt. Aber das E hoch x überholt langfristig auch das x hoch n. Also langfristig geht das hier, also ganz da oben. Das male ich aber nicht. Wir hatten auch schon kurz angediskutiert die Exponentialfunktion. Die ja so aussieht. Die hat eine Umkehrfunktion. Okay, ich schreibe mal, dass ich reelle x betrachte. Tatsächlich ist es so, dass man die Exponentialfunktion auch auf komplexen Zahlen betrachten kann und dann ist die Aussage, die folgt, falsch. Die reelle hat aber eine Umkehrfunktion. Die kriege ich gerade, indem ich an der Achse spiegele. Und die sieht halt so aus, den natürlichen Logarithmus. Und zwar weiter mit dem natürlichen Logarithmus. So, ich habe nochmal kurz hingeschrieben, diese Eigenschaft der Exponentialfunktion, die sehr bedeutsam ist, die also viele schöne Eigenschaften hat. Die Exponentialfunktion macht sozusagen aus einem Plus, x plus y, mal, e hoch x mal e hoch y. Und der Logarithmus jetzt noch mal hingeschrieben, was Umkehrfunktion bedeutet. Aha. Umkehrfunktion bedeutet, dass ln e hoch z gleich z ist für alle z. Z reelle Zahlen und e hoch ln z das gleiche ist wie z. Ja, Vorsicht! Jetzt muss ich aufpassen, der Logarithmus ist natürlich als Umkehrfunktion eine Funktion, die nur positive Werte annimmt, auch nur auf positiven Werten definiert, wie der Graph auch da vorne zeigt, für alle z größer 0. Und jetzt mache ich kurz vor, wie man aus diesen Eigenschaften, Umkehrfunktion der Exponentialfunktion, die Logarithmusregeln oder Gesetze ableitet. Also, e hoch x plus e hoch x plus y ist gleich e hoch x mal y, steht da auch rechts in der Ecke. Und jetzt wende ich den Logarithmus darauf an. Daraus folgt ln e hoch x plus y. Das ist das gleiche wie ln e hoch x mal e hoch y. So, ln von irgendetwas steht hier oben, Entschuldigung, ln von e von irgendetwas ist irgendetwas, also jetzt hier angewandt auf x plus y statt auf z, das ist gleich x plus y. So, und x plus y ist jetzt ein bisschen künstlich geschrieben, einfach ln e hoch x plus ln e hoch y. Ja, ich habe nur x geschrieben als ln e hoch x und y geschrieben als ln e hoch y. So, und ich schreibe es noch andersrum. Dieses hier ist gleich diesem hier, also ln e hoch x mal e hoch y ist also gleich ln e hoch x plus ln e hoch y. Das gilt für alle x und y. Ja, und das ist jetzt eine Aussage, die da steht für Werte, die von der Exponentialfunktion angenommen werden. Die Exponentialfunktion sieht ja so aus. So, jeder positive Wert wird von der Exponentialfunktion irgendwo angenommen für ein x. Also kann ich schreiben, ln von u mal v, zwei positive Zahlen, ist das gleiche wie ln von u plus ln von v. Für jedes u und v größer 0, weil sich u gleich e hoch x und v gleich e hoch y schreiben lässt. So, das heißt also, das, was Ihnen möglicherweise in der Schule schon mehrfach um die Ohren gehauen wurde, diese Logarithmuseigenschaften, die sind eigentlich nichts anderes als die Exponentialfunktionseigenschaften. Also die Exponentialfunktion, diese Eigenschaft, die hier steht, hat diese Logarithmuseigenschaft zur Folge, die hier unten steht. So, jetzt, Moment, genau. Hieß der Titel dieses Abschnittes ja Exponentialfunktionen. Hier ist aber im Moment nur von einer die Rede. Es gibt auch nur eine. Die lassen sich, also alle anderen Exponentialfunktionen lassen sich eben auf diese eine E-Funktion zurückführen. Also irgendein a hoch x für ein beliebiges a größer 0 lässt sich auf e hoch x zurückführen. Ja, dieses a hoch x hat ja die Eigenschaft, dass auf jeden Fall a hoch 1 gleich a ist. A hoch n ist gleich a hoch n, natürlich. Und ich kann einfach Folgendes machen. Ich setze einfach a hoch x als e hoch x mal Logarithmus a. So, was ich machen muss, ist also, angenommen, ich habe ein positives a, irgendeins, ich gucke im Logarithmus, wo steht er da oben, der Graph, ich gucke im Logarithmus nach dem Logarithmus a und dann setze ich a hoch x als e hoch x mal Logarithmus a. So, und dann, setzt, sollte hier noch stehen, dann ist a hoch 1, a hoch 1 soll natürlich a sein, das ist e hoch 1 mal Logarithmus a, das ist e hoch Logarithmus a. Naja gut, das steht hier, e hoch Logarithmus a ist a, a positiv. Okay, und entsprechend a hoch n ist e hoch n mal Logarithmus a und dann verwendet man diesen Trick, der hier steht, indem ich dann schreibe, n, das rauskommt n mal Logarithmus a. Und, Entschuldigung, e hoch n mal Logarithmus a und das ist a hoch n. Also entsprechend so. Also das heißt, dass entsprechend ich setze dieses a hoch n ein und kriege raus, dass tatsächlich a hoch n rauskommt. So, jetzt habe ich ein kleines Problem. Die Exponentialfunktion, die Exponentialfunktion sieht so aus. So, jetzt gucken wir uns erstmal e hoch minus x an. X geht über nach e hoch minus x. Wir hatten vorhin diskutiert, was passiert, wenn man diese Graphen oder wenn man Funktionen so transformiert. Hier habe ich so eine Transformation, eine Spiegelungstransformation, die halt sagt, e hoch x durchlaufe ich so, die gespiegelte Funktion durchlaufe ich einfach andersrum. Also das lief so, das läuft so. Und das heißt also, für Funktionen a hoch x derart, dass der Logarithmus von a kleiner als 0 ist, kriege ich so eine Art von Funktionen, dann habe ich e hoch was Negatives. Für a mit 0, für a zwischen 0 und 1 ist Logarithmus a kleiner als 0, sieht man an dem Bild da oben, und damit so. Also insgesamt hat man damit sobald ich a größer 1 habe, das ist genau dann der Fall, wenn der Logarithmus von a größer als 0 ist. Ah, weg ist das Bild. Kann es a hoch x das gleiche wie e hoch x mal Logarithmus a, das ist eine positive Zahl. Und dann ist das eine Exponentialfunktion, die wächst. Aha, okay, dann machen wir das so. Und damit hat man insgesamt. Gut, ne? So, also für positives a, Entschuldigung, für a größer 1, Logarithmus a positiv, sieht a hoch x gerade so aus. Das ist e hoch x mal irgendwas Positives. Für negatives Logarithmus a negatives a darf ich sowieso nicht zulassen. Ja, dann sieht es gerade so aus. Und an der Stelle 0 ist immer 1. Also es läuft immer durch den Wert 1, egal welches a ich habe. Gut, jetzt haben Sie, also diese Art von Exponentialfunktionen, exponentiell schnelles Abklingen, exponentiell schnelles Wachsen, sind halt Vorgänge, die zeitweise immer wieder angenommen, also die in Anwendungen immer wieder für bestimmte Zeiträume angenommen werden können, zum Beispiel nuklearer Zerfall. Funktioniert so. Oder Wachstum von Bevölkerung funktioniert so. Oder halt auch so, wenn die Bedingungen nicht gut sind. Jetzt ist die nächste Frage. Okay, ich schreibe nochmal ein Beispiel hin. Also ich nehme ein Arzneimittel mit einem Wirkstoff. Arzneimittel im Lauf der Zeit. Da nimmt man halt auch solche Zerfallsvorgänge an, die so aussehen. Also während der Lagerung. Ja, wenn man die Lagerbedingungen konstant hält, also Überschwemmungen und Brände und solche Sachen vermeidet, ist, ich schreibe es in Anführungszeichen, also man setzt es an, also man nimmt es an. Besser also, man setzt an. Und manchmal ist eine gute Annahme, manchmal auch nicht. Ja, dann ist es irgendeine Konstante mal e hoch minus k mal t. Das ist der Wirkstoffgehalt, wobei T die Lagerzeit ist. So, dann ist die Frage, ich nehme diese Art von Gesetz an, die hier steht, und wie kriege ich jetzt raus, wie diese zwei Größen, C und K, das ist das Einzige, was hier nicht bekannt ist, ansonsten ist die Funktion voll da. Wie erhält man also jetzt C und K? Die zunächst mal unbekannt sind, ich setze einfach nur an, dass die Funktion so aussieht, die Zerfallsfunktion. Na gut, das ist nicht schlimm. Wir messen einfach den Wirkstoffgehalt. Messe ist, glaube ich, kein richtiger Konjunktiv. Miss muss das heißen. Und zu zwei Zeiten T1 ungleich T2. Zum Beispiel gleich beim Abfüllen, also beim ins Lager nehmen, könnte T1 gleich 0 sein, T2 dann 5 Tage später oder 2 Jahre. Ja, f von T2 ist dann gerade f von T1. Mal e hoch minus k mal t2 minus t1. Gut, Das hier ist natürlich gerade gleich C mal E hoch minus K mal T1. Und das ist insgesamt C mal E hoch minus K mal T1 mal E hoch minus K mal T2 minus T1. So, jetzt benutze ich diese Regel, die da oben steht. Ist gleich C, ich kann es zusammenschreiben, minus K mal T1 plus K mal T1. Hebt sich gerade auf und nur das minus K mal T2 bleibt stehen. Und hier steht halt gerade C mal E hoch minus K mal T2. Ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aha. Aber das nochmal schreiben möchte ich doch nicht. Okay, kann die mal jemand nehmen? Gut, ich gebe mir Mühe. Also, diese Gleichung gilt hier. Und ich muss jetzt, die zwei Werte habe ich gemessen, f von t1 und f von t2. Und jetzt muss ich wischen. Siehst du, ich wollte eben gerade noch eine Ansage gemacht haben. Einmal ganz am Anfang und dann direkt nach der Pause. Was nämlich die Übungsgruppen am Montag angeht von Harun Tülek, die im Moment noch nicht so richtig gut besucht werden, obwohl aus Zeitgründen, da sind jetzt im Moment weitere Termine verfügbar. Die finden sich auf der Webseite und dort kann man sich eintragen. Also nicht auf der Webseite, sondern gibt es so eine Umfrage. Und ich bitte diejenigen, die im Moment kein Zuhause gefunden haben, also was Übungsgruppen angeht, sich nochmal diese Seite anzugucken und sich dort einzutragen. Ich habe das bis Freitag terminiert, also dass das bis Freitag eingetragen sollte und habe dabei versehentlich Freitag nächste Woche eingetragen. Das konnte ich aber nicht mehr rückgängig machen, sodass das erst nächste Woche dann rauskommen wird, das Ergebnis. Ich erfahre das vorher nicht. Ich kriege dann eine E-Mail Freitagnacht. Und Sie können sich da an mehreren Terminen eintragen. Das ist zumindest meine Vorstellung, dass Sie das können. Ich weiß allerdings nicht, ob das System diese Vorstellung teilt. Also, Sie sollen sich eintragen bei den Terminen, zu denen Sie können, bei allen Terminen, zu denen Sie können. Nicht? Und es kann aber sein, dass das System sagt, nee, Sie können sich nur an einem eintragen. Dann müssen wir nochmal gucken. Gut, so viel dazu. Jetzt wollte ich das nochmal wiederholen. Also, ich schreibe das jetzt mal in einer anderen Farbe, zum Beispiel weiß. Ist ja ganz gut lesbar. Also, ich schreibe nochmal C mal E hoch minus K mal T2. Das ist ja das gleiche wie f von t2. Das stand da ja schon. Und dann schreibe ich das nochmal um. Das ist das gleiche. Ich schreibe jetzt nochmal von rechts. Das ist das gleiche wie c mal e hoch minus k mal t2. Einen Moment, wie schreibe ich das jetzt am besten? Ah, ich schreibe es so. So, ist das nachvollziehbar? Ich verwende diese Beziehung, die da rechts noch steht. Minus k mal t1 und minus minus k mal t1 hebt sich gerade weg und es bleibt nur minus k mal t2 stehen. Bei dem c steht natürlich c, so. Da habe ich das tatsächlich vergessen. So, und dieses hier ist gerade f von t1 und das ist dieser Faktor, der da steht, sodass diese Gleichung da oben stehen bleibt. So, jetzt, das war die Gleichung, die da oben stand. Diesen Wert haben Sie gemessen. So, und jetzt kriegt man das K leicht raus. Na. E hoch minus K mal T2 minus T1 ist dann einfach F von T2 durch F von T1. So, jetzt nehme ich einen Logarithmus. Der Logarithmus angewandt auf den gesamten Schnobbel hier ist minus k mal t2 minus t1. Und hier steht jetzt Logarithmus f von t2 durch f von t1. Das ist das gleiche wie Logarithmus f von t2 minus Logarithmus f von t1. So, jetzt muss ich nur noch durchteilen und das Vorzeichen wechseln und kriege dann k ist das gleiche wie Logarithmus f von t2 minus Logarithmus f von t1 geteilt durch t1 minus t2. Ich habe jetzt das Vorzeichen einfach umgedreht von t1 minus t2 und damit das Minuszeichen kompensiert. So, das gibt Ihnen k. So, und dann müssen Sie noch c bestimmen. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, denn Sie benutzen einfach dieses hier. C ist gleich, also c mal irgendwas ist gleich f von t1. Also ist c das gleiche wie f von t1 mal e hoch k mal t1. Das bestimmt c. So, und natürlich, ja, dass ich da jetzt t1 genommen habe, ist eigentlich willkürlich. Natürlich ist c ebenfalls f von t2 mal ek mal t2. Das heißt, egal welches Sie nehmen, es kommt immer das c raus, zur Probe sozusagen. Können Sie das machen? Und weil es sich um reale Messungen handelt, ist es halt so, dass das typischerweise ungleich ist. Also wenn Sie wirkliche Messungen gemacht haben, theoretisch muss es gleich sein, aber bei wirklichen Messungen kommt was anderes raus. Sodass man vor der Frage steht, was nun? So. Welche Farbe ist besser lesbar? Dieses hier oder das Rot? Moment, jetzt habe ich Sie akustisch nicht verstanden. Lauter. Richtig. Das liegt daran, dass ich hier unten da jetzt T1 minus T2 geschrieben habe. Das ist das gleiche wie minus T2 minus T1. Okay? Ich habe nur einfach die Dinger verdreht hier. Ich kann sie auch oben verdrehen, wenn ich will. Nicht, ist es wurscht. Ich kann auch insgesamt minus davor lassen und T2 minus T1 stehen lassen. So. Ziemlich egal, ne? So, das nächste Beispiel B wäre, was war das jetzt? Sobald Sie C und K haben, ja, auf so einer typischen Medikamentenpackung steht ja immer zu verbrauchen bis 22.12.2010 oder sowas. Zumindest bei denen, die in real existierenden Medikamentenbeständen liegen. Und unter anderem ist dabei von Bedeutung, dass der Wirkstoff noch in hinreichend großer Menge da sein soll. Also wenn Z der kritische Wert ist, unter den der Wirkstoff nicht gefallen sein sollte. Minimal oder die kritische Minimalmenge des Wirkstoffs ist so. Es gibt natürlich andere Gründe für Mindesthaltbarkeit, aber jetzt einer davon ist eben, dass der Wirkstoff zerfällt. Also T soll so bestimmen werden, dass F von T geteilt durch C größer gleich Z ist. Also der Anteil an der gesamten Substanz soll größer gleich Z sein. Ja, wenn ich hier F von T durch C teile, kommt gerade E hoch minus K mal T raus. Gibt also eine Lagerzeitgrenze. T muss kleiner gleich sein, 1 durch K mal Logarithmus 1 durch Z. Wenn zum Beispiel vorgesehen ist, dass Z gleich 1/2, also dass die Lagerzeitgrenze erreicht ist, sobald die Hälfte des Wirkstoffs zerfallen ist, Z gleich 1/2, gibt das gerade T kleiner gleich 1 durch K mal Logarithmus 2. So, jetzt hatten wir in A, was da oben teilweise noch steht, beobachtet oder zumindest ansatzweise mitgeteilt, dass die Messungen nicht richtig sind typischerweise, sondern Messfehler haben. Und man misst tatsächlich ja, ich nehme mal so eine Funktion, die so aussieht. Und zur Zeit T1 messe ich dann zum Beispiel dieses hier, wenn das hier T1 ist. Zur Zeit T2 messe ich jenes hier. Und zu anderen Zeiten messe ich auch noch irgendwelche Werte. Und ich möchte jetzt aus einer Vielzahl von Messungen versuchen, eine vernünftige Schätzung von meiner Exponentialfunktion zu kriegen. So, und das gibt es nicht, also beziehungsweise das geht nicht gut. Was geht, ist, dass man solche Sachen für Geraden machen kann. Also man misst häufiger und häufiger und macht dabei mehr und mehr Fehler, also immer zusätzlich. Wie gesagt, theoretisch, das was da oben noch steht, könnten die beiden Werte C und K mit zwei Messungen, mit zwei fehlerfreien Messungen berechnet werden. So, bei mehreren Messungen muss man jetzt Ungenauigkeiten ausgleichen. Und das ganze Gebiet heißt dann auch Ausgleichsrechnung. Das ist theoretisch und tatsächlich auch auf Rechnern, also mit Software. Für Geraden machbar, also für Funktionen der Gestalt. X geht über nach ax plus b möglich. Eben mit Ausgleichs- oder Regressionsgeraden. So, das ist aber hier keine Gerade. Details zu diesen Regressions- und Ausgleichsrechnungen kriegen wir später nochmal, aber zunächst mal die Frage, wie kommt man von einer Exponentialfunktion auf eine Gerade? Schreibt mal c mal e hoch Alpha x, das heißt hier minus k, aber ich nenne es jetzt mal wieder Alpha. So, und da gibt es so eine ganze Gruppe von, also nicht nur für diese Exponentialfunktion, sondern auch noch für andere. Linearisierende Transformationen. Und mit denen kann man mehrere Klassen von Funktionen sozusagen zu Geraden machen. Also erstens Exponentialfunktionen. So, und da nehme ich halt das, was ich da eben schon hatte. Und transformiere die Koordinatenachsen. So, ich schreibe das mal so hin. Ich habe die x-Achse und die y-Achse. Auf der x-Achse tobt das x und auf der y-Achse bewegt sich dann dieser Funktionswert. C mal e hoch Alpha x. Die Transformation bezieht sich nur auf Koordinatenachsen. Das heißt, ich verändere sozusagen nur etwas, was hier im x bzw. hier im y läuft. So, und ich verändere im x nämlich gar nichts. Ich lasse das x weiter laufen und nehme hier den Logarithmus. So, meine neuen Koordinaten nenne ich x-Schlange, y-Schlange. Also x-Schlange ist natürlich gleich x und y-Schlange. Und schreibe das jetzt nochmal um. Das ist ja das gleiche wie x. So, und jetzt wende ich Logarithmus an. Gibt mir gerade Logarithmus c plus Logarithmus von e hoch Alpha x. Das ist aber gerade Alpha x. Und wenn ich will, kann ich das ja schreiben als x Alpha x plus Logarithmus c. Und das bedeutet, ich habe tatsächlich aus der Exponentialfunktion eine Gerade gemacht. Ich habe die sozusagen durch Veränderung der y-Achse, durch Verbiegen der y-Achse, begradigt, die Funktion. macht also aus dieser Funktion, nochmal etwas eindrucksvoller so, macht das diese Funktion. Okay, jetzt ist der Satz noch nicht vorbei. Also diese transformierte Funktion hat als Graphen gerade eine Gerade. Gerade eine Gerade, schön, ja. Also hier steht c mal e hoch Alpha x. Hier steht Alpha x Schlange plus Logarithmus c. So, und ja, ich denke mal, die nächsten machen wir dann nächste Woche. Okay?